Demokratie Online, Podcast, Blog, Informationen und Vernetzung. Im Internet erreichbar unter demokratie-online.info. Redaktion, Produktion und am Mikrofon Silvia Schmidt.
Mein Name ist Martin Lange. Ich bin seit 1998 Fischer hier in Mecklenburg-Vorpommern vom Hafen Freest aus. Seit 2004 bin ich selber Kapitän und habe meinen eigenen Fischereibetrieb. Die Ostsee ist definitiv mein Zuhause. Hier bin ich als Fischer groß geworden, hier habe ich das Fischen gelernt. Und ich finde auch, die Ostsee ist eines der schönsten Meere der Welt, die einfach ein bisschen aufrechterhalten muss, aber damit auch die Fischerei aufrechterhalten muss, als angewandter Naturschutz. Denn dafür treten wir eigentlich ein als Fischereiunternehmen.
Neben mir ist jetzt der André und die Christine. Was gefällt euch denn am meisten an eurem Beruf?
Das Schönste an dem Beruf ist, dass man eigentlich rund um die Uhr in der freien Natur ist, dass man den Pflanzen zusehen kann, den Gemüse, wie es wächst, von der Aussaat bis zur Ernte, bis zum Verkauf, und dass man Traktor fahren kann und die ganzen Maschinen für die Hilfe.
Es ist halt anders arbeiten wie im Büro. Es macht einfach mehr Spaß, wie da den ganzen Tag bloß am einen Punkt zu sitzen.
Das Schönste in meiner Ausbildung war einfach die Vielfältigkeit. Also nicht irgendwie, dass man zum Beispiel den ganzen Tag nur im Büro hockt und jeden Tag immer das Gleiche macht.
Am besten in meiner Ausbildung gefällt mir eigentlich die Abwechslung, dass man mal drinnen ist, mal draußen ist beim Wetter und dass man halt auch mal was Ruhigeres oder mal vielleicht auch ein bisschen was Anstrengendes zu tun hat. Das finde ich echt sehr gut.
Dass ich draußen arbeiten kann in der Natur, dass ich einfach mit Pflanzen zu tun habe, dass ich ja Naturabläufe, Kreisläufe besser einschätzen lerne.
Wenn man Gärtner werden möchte, dann muss man auf jeden Fall Ehrgeiz mitbringen. Man muss eben früh aufstehen meistens, aber man kann dann den ganzen Tag auch sehr gut nutzen wirklich. Man sollte belastbar sein, es geht dann nämlich auch manchmal wirklich zur Sache. Und man muss eben auch ein bisschen was von Pflanzen verstehen, sich dafür interessieren.
Also laut Gesetz sind es halt 3 Jahre, dann darf die Ernte vom 3. Jahr biologisch verkauft werden. Und die Böden brauchen natürlich länger. Mhm. Ich habe deutlich gemerkt, in den ersten 1-2 Jahren hatte ich höhere Erträge und auch weniger Unkraut, weil da einfach noch Stickstoff und anderes Unkrautmanagement vom Vorbewirtschafter einfach auf dem Feld zu spüren war, auf jeden Fall. Und dann gehen die Erträge ein bisschen runter, ein bisschen mehr Unkraut kommt, aber eigentlich geht es auch um die Bodenstruktur. Und das hatten Sie auch vorhin gefragt, ob ich Pfützen auf den Feldern hatte. Also hatte ich auf keinem Feld, weil es nur auf die Bodenstruktur ankommt. Es kommt überhaupt nicht auf den Starkregen drauf an. Wenn die Bodenstruktur und die Poren im Boden feinkrümelig sind und fein und der Boden nicht durch schwere Maschinen bei feuchter Fahrt verdichtet wurde, dann kann der das Wasser aufsaugen. Auch diese Untersaaten und Zwischenfrüchte, die ich ansehe, die sehr viel Wurzelmasse haben, die können wahnsinnig viel Wasser speichern.
Konsens darüber, dass es schwierig ist, aber dass man es schaffen kann, wenn man schafft, die Konsumenten davon zu überzeugen, dass die Produkte wertvoll sind. Direktvermarktung war ein großes Thema, weil das einfach eine Möglichkeit ist, für seine Ware, die man produziert, für seine Lebensmittel, die man produziert, einen angemessenen Preis zu bekommen, wenn dann nicht noch der Handel dazwischen drin ist und irgendwelche Weiterverkäufer und Transportwege. Regionale Vermarktung zu schaffen von seinen Produkten, das war also wirklich auch zentrales Thema für viele.
Meine Eltern haben es mir freigestellt. Die haben zu mir gesagt, also wenn du richtig mit wenig Arbeit viel Geld verdienen möchtest, dann mach bitte was anderes. Aber wenn dich das interessiert und wenn dir das Spaß macht, würden wir uns freuen, wenn das weitergeht.
Die Entscheidung, Landwirt zu werden, ich habe sie bis heute nicht bereut und würde es sofort wieder machen. Das Selbstständige, ich kann meine Zeit einteilen, wie ich will. Selbst und ständig heißt es auch, ist mir auch bewusst. Aber also für mich überwiegen die Vorteile.
Für mich ist eigentlich das Wichtigste die Arbeit mit den Tieren oder dass ich öfter mit Tieren zusammen sein kann. Ich komme mit Menschen auch gut aus, ich gehe auch am Wochenende weg und will dann unter Menschen sein, aber so unter der Woche habe ich einfach am liebsten meine Ruhe und habe meine Hunde und meine Kühe und dann habe ich nur Pferde. Und das ist mir einfach wichtig, dass ich mit denen Zeit verbringen kann.
Das hat bei mir, glaube ich, schon früh angefangen. Sogar als kleiner Kind war ich immer auf dem Bulldog gehockt. Hab sogar einen Gurt rum gehabt, damit ich, wenn ich eingeschlafen bin, nicht runtergefallen bin, wenn ich mit dem Vater auf dem Acker draußen war zum Acker und sowas. Und irgendwie hat mich das halt bis heute prägt, damit eine Landwirtschaft Spaß macht.
Das war zuletzt baden-württembergische Landjugend. Heiko Jäckle, Andreas Müller, Judith Albinger, Steffen Hagelstein. Ich sage später noch mehr dazu, wer diese Stimmen wofür aufgenommen hat, denn die meisten begegnen uns noch einmal in der Sendung, wenn es darum geht, mehr über die Situation kleiner Fischereibetriebe zu erfahren und mit Landwirtschaft und Lebensmittelhandwerk allgemein zu vergleichen. Oder wenn Reizthemen dran sind, wie konventionell oder bio, Energiewirt oder Landwirt, industrielle oder bäuerliche Landwirtschaft, Museumsbauer oder Diplom-Agraringenieur. Die Verbindungen von Handy zu Handy waren vom Klang her nicht gerade optimal, Sie haben es gehört. Und trotzdem haben der Biobauer Amadee Billesberger und die Ökotrophologin und Konditorin Lea Leimann Wichtiges zu sagen. Sie waren bei der Terra Madre Jugendkonferenz 2015 in Italien. Terra Madre ist ein Netzwerk von Slow Food, einer in Italien gegründeten Bewegung für gute, sauber produzierte Lebensmittel, faire Marktstrukturen, regionale Produktion und regionale Wirtschaftskreisläufe. Inzwischen reicht die internationale Vernetzung bei Slow Food von Äthiopien bis Vanuatu. Auf der Konferenz trafen sich vor allem junge Produzenten und Produzentinnen. Sie wollten der großen Expo-Weltausstellung, den Planeten ernähren, Energie fürs Leben, ihre Antwort geben. Wir ernähren den Planeten, sagten sie. Sieht man sich aber die langen Schlangen an Supermarktkassen an, muss man der Lebensmittel- und Agrarindustrie eins zugestehen, dass auch sie viele Menschen ernährt. Eine entscheidende Frage ist jedoch, welche heutigen Produktionsweisen Zukunft haben. Oder welche Praktiken von gestern Zukunft haben. Man wird sich in einer modernen Landwirtschaft nicht mehr auf Opfergaben für Götter stützen, aber man wird auch morgen noch kompostieren. Werner Tietz beschrieb in seinem Buch »Hirten, Bauern, Götter – Eine Geschichte der römischen Landwirtschaft« sogar eine sehr produktive und vielfältige Landwirtschaft der Antike. Es wird in dieser Sendung zwangsläufig auch um Wirtschaft und Marktstrukturen gehen, denn es ist unter heute gültigen Bedingungen viel kaputt gegangen. In dieser Sendung soll es um Gegenwart und Zukunft der Landwirtschaft und Fischerei gehen. Und am besten, man fragt die Leute selbst oder hört sich um. Weil sehr oft von Bauern und Landwirten gesprochen wird, seltener aber von Gärtnern, sollten die unbedingt auch vertreten sein. Denn sie bauen einen sehr wichtigen Teil unserer Ernährung an, Gemüse und Obst. Die Sie am Anfang der Sendung gehört haben, wirkten im Lehrfilm Berufsbild Gemüsegärtner von Markus Tischner, Frisbee Medien mit. Da kommt ein nächstes Reizthema um die Ecke. Um die Saison für die beliebten Tomaten zu verlängern, werden auch im Knoblauchsland beheizbare Gewächshäuser benötigt. Also was ist noch nachhaltig, wenn man näher hinschaut? Und nächstes Reizthema. Auch Gärtnereien sind heute oft technisiert, auf wenige Kulturen spezialisiert, sie düngen computergesteuert und bauen erdlos in Gewächshäusern an. Genauso gibt es Biogärtnereien mit ihren Mischkulturen im Freiland und den Tomaten mit Erdkontakt unterm Folientunnel oder unter Glas. Und die Vermarktung findet auf Wochenmärkten statt, in Hofläden oder Bioläden. Statt möglichst wenige Kulturen auf 10 Hektar anzubauen und diese dann über eine Erzeugergemeinschaft zu vermarkten. Aus beiden Richtungen kommen zufriedene Stimmen. Wer hat recht? Und inwieweit hat eher der Markt die Produktionsweise bestimmt als das eigene Fachwissen? Stichwort Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Was wäre unsere Landwirtschaft oder der Gemüse- und Obstbau ohne Saisonarbeitskräfte, die oft aus osteuropäischen Ländern kommen? Es wird Zeit, die Landwirtschaft eines dieser Länder genauer anzuschauen. In unserem Nachbarland Polen.
Es gab eine große Aufregung unter den polnischen Landwirten kurz nach dem EU-Beitritt. Da mussten sie Gülleplatten in ihren Betrieben haben. Das heißt Güllebehälter. Wenn ein Betrieb Tiere hatte, musste dieser Behälter groß genug sein, um die Gülle dort über den Winter aufzubewahren, damit sie halt erst im Frühling ausgebracht wird. Und das ist, denke ich, eine sehr gute Sache, denn damit soll halt Nitrateintrag in die Böden verhindert werden. Das hat man früher nicht unbedingt so gemacht, was vielleicht auch nicht so schlimm war, weil die Tierherden halt gar nicht so groß waren. Aber die Tierherden wachsen. Dadurch entsteht durchaus dieses Gülleproblem. Das mit den Milchverarbeitungsauflagen, Milchproduktionsauflagen, war halt der Genickbruch für ganz viele Landwirte. Also ich kann mich nicht erinnern, dass eben in der Zeit, in der das nicht gefordert wurde, massenhafte Erkrankungen und Sterbefälle gab. Also da denke ich, das hat man es durchaus übertrieben.
Die polnische Landschaftsökologin Anna Schumelder beantwortete viele Fragen zu einem Land, dem die Europäische Kommission einen hohen Selbstversorgungsgrad bestätigt und das Planwirtschaft, Marktwirtschaft und dann die Einführung der EU-Regeln durchlaufen hat. Anna Schumelder hat mit Kleinbauern in Südostpolen gesprochen. Was unter anderem auffällt, ist, dass die EU eine nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume sehr ernst nimmt, aber gleichzeitig in Polen genau solche kleinbäuerlichen Strukturen verändern will, die ländliche Räume nachhaltig bewirtschaftet haben. Das Interview zeigte allerdings auch, dass Bauern das nicht immer freiwillig getan haben und dass sie sich selbst Veränderungen wünschen. In diesem ersten Teil der Sendung gibt es eine Zusammenfassung des Interviews. Es kann im zweiten Teil ausführlicher angehört werden. Und vielleicht sollte ich vorab auch noch sagen, dass in der Sendung Fleisch, Milch, Eier und Fisch mit berücksichtigt werden, weil das zusammen mit Getreideprodukten, Gemüse, Kartoffeln und Obst weltweiter Standard ist. Die meisten Ernährungsempfehlungen, von denen ich gehört habe, sagen, überwiegend pflanzliche Nahrung ist gesünder. Wenn dann also im letzten Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes von 285.000 Landwirtschaftsbetrieben die Rede ist, von denen 70% Tiere halten, vor allem Hühner, Schweine und Rinder, gibt das schon zu denken. Zwar kann sich unser Land mit Getreide und Kartoffeln selbst versorgen, aber 2010 lag die Zahl der Obstgärtnereien bei 5.797 und Gemüse bauten nur 1.008 Betriebe an. Selbst wenn einige Landwirtschaftsbetriebe ebenfalls Gemüse anbauen, kommt Deutschland bei beiden nicht mal auf 50% Selbstversorgung. Die Betriebszahlen sind allerdings nicht ganz absolut zu sehen, weil 2010 die Größe, ab wann Betriebe überhaupt statistisch erfasst werden, auf 5 Hektar angehoben wurde. Ein Hektar sind schon 10.000 Quadratmeter. Auf der vorhin erwähnten Jugendkonferenz waren auch Teilnehmer aus Ländern, die wir eher aus Krisenberichten kennen. Im Internet stehen Dokumentationen, die andere Seiten solcher Krisenländer zeigen. Und Menschen, die vormachen, wie es gehen könnte. Slow Food und Terra Madre sind selbstverständlich nicht die einzigen lokal und international aktiven Organisationen. Es gibt sogar sehr viele, die auch zu ganz ähnlichen oder denselben Ergebnissen kommen. Die Ökotrophologin und Konditorin Lea Leimann ist im Leitungsteam der Slow Food Jugend Deutschland. Sie bot mir das Du an, erzählte von ihren Eindrücken aus Italien. Ich fragte natürlich auch nach gesunder Ernährung aus Sicht der Ökotrophologie, also der Ernährungswissenschaft. Wir waren dann bald beim Thema Produktion, schließlich bei Arbeitsbedingungen und Märkten. Und wo man hinsieht, Druck.
Ich war ja letztes Jahr bei Terra Madre Giovanni, nee, da bin ich einfach nur als Teilnehmende mitgefahren. Die war zum ersten Mal stattgefunden letztes Jahr. Mit der Delegation quasi von Terra Madre Giovanni sind wir auch über die Expo gelaufen. Was wir erarbeitet haben quasi vorher in den 3 Tagen, das haben wir dort halt eben laut verkündet und sind dann als gesammelte Prozession über die Expo einmal drüber gelaufen zum Slow Food House und haben dabei irgendwie so eine Art Demo gemacht und gesagt, hey Leute, wir sind das, die eure Lebensmittel produzieren und nicht die Industrie.
Ihr hattet ja vorher kritisiert, dass das vor allen Dingen große politische Akteure da versammelt sind, große Unternehmen. Ich meine, die Sponsorenliste ist ja auch ziemlich aussagekräftig, das stimmt schon. Es wurden aber auch trotzdem solche Sachen wie Lebensmittelverschwendung, Hunger natürlich auch, es wurde auch thematisiert. Steht ihr noch zu eurer Kritik?
Ich stehe da auf jeden Fall. Also auch die Verbraucher, die da waren, die haben die Kritik, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Die Großen sind da vertreten und man sieht ganz klar in den Ländern, welche Länder viel Geld haben und viel Geld ausgeben, diese Stände. Mhm. Und dort sind halt auch die Leute. Und an den Ständen, die einfach ein bisschen unscheinbarer sind, weil die Länder sagen, wir haben nicht so viel Geld, aber wir wollen uns dann trotzdem präsentieren, da kommen auch nicht so viele Leute hin. Unser Statement war quasi, durch die Monokultur und durch die Landwirtschaft, wie sie momentan betrieben wird, können wir die Welt nicht ernähren. Wir brauchen andere Strukturen, wir brauchen nachhaltigere Strukturen. Wir müssen den Hunger bekämpfen in der Welt und das funktioniert nicht durch Monsanto und Syngenta und durch Patente auf Saatgut, sondern das geht dadurch, dass man die Biodiversität vorantreibt und dass man gute Strukturen schafft, in denen Leben Menschen gerne leben. Dass quasi die kleinbäuerlichen Strukturen gestärkt werden und dass den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, Land zu besitzen und zu bearbeiten.
Der We Feed the Planet-Konferenz trafen sich ja Produzenten aus allen Teilen der Welt, also auch aus sehr verschiedenen Ländern. Worin stimmten denn die Positionen überein und wo gab es denn ganz entscheidende Unterschiede?
Kann man eigentlich weltweit sagen, dass wir alle die gleichen Probleme haben. Wir haben alle die gleichen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir sind alle ein bisschen unterschiedlich in den Ländern, in denen wir leben. Klar, die Länder, wo quasi eingeborenen Stämme sind, die vertrieben werden oder die für ihre Rechte jetzt einstehen, die haben nochmal ganz andere Probleme. Aber sonst habe ich häufig das Gefühl, dass es einfach junge Landwirte auf der ganzen Welt, die gerne was machen möchten, die gerne sich ernähren möchten und andere Menschen ernähren möchten, die aber den Zugang zu Land nicht haben, dass einfach auch die Hürden, kleine handwerkliche Lebensmittelproduktion zu gründen oder voranzubringen, dass da immer noch viel zu viele Hürden sind, also in allen Ländern.
Was haben denn so die einzelnen Berufsgruppen erzählt, also Landwirte, Bäcker, Fischer und jetzt auch Lebensmittelverarbeiter?
Konsens darüber, dass es schwierig ist, aber dass man es schaffen kann, wenn man schafft, die Konsumenten davon zu überzeugen, dass die Produkte wertvoll sind. Direktvermarktung war ein großes Thema, weil das einfach eine Möglichkeit ist, für seine Ware, die man produziert, für seine Lebensmittel, die man produziert, einen angemessenen Preis zu bekommen, wenn dann nicht noch der Handel dazwischen drin ist und irgendwelche Weiterverkäufer und Transportwege. Regionale Vermarktung zu schaffen von seinen Produkten, das war also wirklich auch zentrales Thema für viele. Und da haben die Bäckereien genauso die Probleme wie auch die Metzgereien, die ja auch irgendwie aussterben. Und Schlachtbetriebe gibt es auch nur noch große, dass halt quasi Tiere auch riesige Strecken hier hinter sich bringen müssen, bevor sie geschlachtet werden, weil die ganzen kleinen Schlachthäuser die Lebensmittelstandards, die immer verrückter werden, nicht mehr einhalten können. Ich sage jetzt nicht, dass die Hygieneaufsichten, also auch Vorschriften gelockert werden sollten. Es werden halt Regeln aufgestellt, die Betriebe oder um Arbeitsweisen kategorisieren zu können und leichter zu bewerten. Teilweise fallen kleine Betriebe einfach darunter. Regeln, die einfach gemacht werden für große Unternehmen, weil es in großen Unternehmen nicht anders möglich ist, die werden dann aber auch angewendet auf die kleinen.
Du hattest es eben angesprochen, wie wichtig das ist, dass es eben eine höhere Wertschätzung für die Produkte gibt. Ist das wichtiger als Agrarpolitik?
Das geht irgendwie auch ineinander über. Man muss nicht arbeiten mit den Verbrauchern und versuchen, seine kleinen Initiativen durchzuboxen, wenn dann allgemein politisch gesehen das nicht durchkommt oder dem dann quasi wieder irgendwelche Hürden entgegengesetzt werden.
Das war jetzt so die dringendste Botschaft der Terra Madre Jugend.
Ich weiß gar nicht, ob es eine klare Botschaft gibt. Also das, was ich mitgenommen habe davon, ist, dass es total wichtig ist, gemeinsam an den Zielen zu arbeiten. Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen und an den Werten zu arbeiten, versuchen, Hunger zu bekämpfen. Darum streckt sich eigentlich alles andere. Und wenn ich sehe, wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden, hier bei uns, weil die Supermärkte voll sein müssen bis Samstagabend,
Und dann denke ich mir, ja klar, damit konnten so viele Menschen ernährt werden. Wenn man nicht für einen Markt produzieren muss, der irgendwie unberechenbar ist, der quasi schon die Mehrkalkulation und den Müll schon mit einkalkuliert in die Produktion, dann könnte man alle Menschen ernähren. Es gibt viele Länder, die einfach Lebensmittel produzieren und einfach nur exportieren und die Menschen dort hungern.
Ein Extrembeispiel war Irland im 19. Jahrhundert. Und ich erwähne es hier, weil genau dasselbe Prinzip immer noch angewendet wird. Hätten die irischen Bauern in ihrer Not nicht landesweit Kartoffeln angebaut, dann hätte die Kraut- und Knollenfäule nicht diese verheerenden Auswirkungen gehabt. Und man hätte den Bauern noch in der Not helfen können, statt die von ihnen produzierten Nahrungsmittel weiter zu exportieren. Konnten die Bauern nicht mehr liefern, gab es nur eine Hilfe, sogenannte Workhouses, wörtlich Arbeitshäuser, meistens wird das aber mit Armenhäuser übersetzt. Durch solche Häuser sollte Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung verhindert und auf Eigeninitiative gesetzt werden. Es lag nicht an der Landwirtschaft und auch nicht an Kartoffeln. Die werden heute noch von der Kraut- und Knollenfäule befallen. Und es gab damals schon Kartoffelvielfalt. Die Iren hätten durchaus bessere Sorten haben können, als ausgerechnet den Lampe.
Was müssen Industrieländer eurer Ansicht nach anders machen und was müssen die sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländer anders machen? Gab es da irgendwie, also auch Aussagen aus den Ländern selber?
Dass jemand gesagt hat, wenn bei uns ein Skandal ist, also in den Industrieländern, und das Produkt zum Beispiel nicht mehr gegessen wird, dann kommt das alles dort, dann wird das verschifft, dann kommt das nach Afrika, dann kommt das nach Asien. Wenn hier wir Dioxin in Eiern haben, werden die, also oder Hühnerfleisch plötzlich irgendwie ein Skandal mit Huhn und wir essen kein Huhn mehr, wird das alles verschifft. Und dann quasi bricht dort die Produktion zusammen, weil einfach diese Hühner jetzt als Beispiel viel günstiger sind als alles, was man vor Ort produzieren könnte. Aber jetzt bin ich, glaube ich, nicht auf deine Frage eingegangen.
Das ist aber schon auch ein wichtiger Punkt. Also meine Frage war ja, was Industrieländer anders machen müssten und was die Entwicklungs- und Schwellenländer anders machen müssen. Also es gibt ja in allen Fällen auch hausgemachte Probleme.
Ich würde vorschlagen, dass man sich mal an einen Tisch setzt.
Das habt ihr ja gemacht.
Aber wir waren die kleinen Jungen. Jetzt müssten sich die Großen mal an einen Tisch setzen und sagen so, hey, wie können wir das Problem lösen? Weil wir müssen zusammenarbeiten und dann kann das funktionieren. Wir können halt uns unterhalten darüber, uns austauschen, dass wir ja eine gute Sache machen und dass wir wissen, dass das funktionieren kann. Aber wenn von oben einfach nicht die Möglichkeiten geschaffen werden, dann ist es schwierig für uns.
Gibt es denn Länder, die von der Agrarpolitik her irgendwie deiner Ansicht nach so vorbildlich sein könnten? Also wo vielleicht auch gemeinsam die Teilnehmer gesagt haben, Mensch, das ist gut, was die Politik da macht?
Ich habe kein explizites Beispiel. Die gibt es bestimmt, die Beispiele, wo in Kommunen Sachen gefördert werden, aber ich habe keins parat. Ich glaube, also da gibt es super Projekte, auch mit solchen Gartenprojekten in Schulen, wo die Lokalpolitik sagt, so, wir unterstützen das jetzt oder essbare Städte unterstützt werden, sowas.
Wie viel teurer müssen Lebensmittel sein, wenn sie jetzt, wie Slow Food auch sagt, gut, fair und sauber produziert werden?
Ich glaube, es muss gar nicht teurer sein. Wenn man ein Konzept schafft, wo man nicht einkalkuliert, dass 20% weggeschmissen werden. Wenn man überlegt, dass quasi ja auch die Personen, die es herstellen, angemessen bezahlt werden sollten, was sie momentan im größten Teil nicht sind, was sie aus Leidenschaft tun oder weil sie günstig eingekaufte Arbeitskräfte sind, dann kann ich da keine Zahlen nennen. Manche Produkte sind einfach zu günstig. Hm. Also wenn man irgendwie ein Hühnchen kauft für, wie kosten die jetzt, keine Ahnung, 1 Euro, 1,30?
Ja.
Kann einfach nicht sein. So, das ist einfach zu günstig, weil so kann nicht gut produziert werden.
Auf der Expo waren ja auch Themen hier Zivilisationskrankheiten durch falsche Ernährung. Was sagst du als Ökotrophologin dazu?
Ich glaube, den Menschen fehlt einfach der Bezug zu Nahrungsmitteln und das ist das größte Problem. Dass
essen, was ihnen so vorgegeben wird, viele hochverarbeitete Produkte, Industrieprodukte, und sie überhaupt nicht mehr den Bezug auch zu ihrem eigenen Körper haben und merken so, was tut mir eigentlich gut, was tut mir nicht gut. Wenn man sich die Zutatenliste anguckt und guckt, Produkten, die jetzt, ja, überall, also in vielen, vielen Sachen Zucker in irgendeiner Form zugesetzt, und sei es als irgendwie Dextrose, das in Kombination mit den Medien, die einem schon als Kleinkind vorgaukeln, was man doch gerne essen möchte, ist, glaube ich, ein Riesenpunkt in dem ganzen Thema.
Was ist denn aus Sicht der Ökotrophologie eine gesunde Ernährung?
Also da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen.
Vielleicht ein bisschen zusammenfassen, wie das geht?
Ich habe mein Ökotrophologiestudium mit dem Bachelor abgeschlossen und habe dann die Ausbildung zur Konditorin gemacht, weil ich am Ende meines Studiums gesagt habe oder auch im Verlauf meines Studiums festgestellt habe, so, es gibt keine ultimative Ernährung. Es gibt nicht die Ernährung für alle. Es gibt einfach irgendwelche Trends, und wenn Industrie dranhängt, die da Interesse dran haben, dass Produkte weiterverkauft werden, dann werden eben Studien gemacht. Studien dann häufig von, was weiß ich, Nestlé und wem auch immer finanziert. Mhm. Und daraufhin werden irgendwelche Ernährungsempfehlungen rausgegeben. Die ändern sich irgendwie alle paar Wochen. Mal ist es irgendwie Low Fat, mal ist es Low Carb, mal ist es überhaupt kein Zucker mehr. Und ich glaube, wir müssen zurück dazu, unseren Körper wahrzunehmen, weg von Industrieprodukten und hin zu nicht verarbeiteten Lebensmitteln. Ich kann nicht sagen, was aus Ökotrophologensicht ist. Da hat jeder eine andere Meinung. Manche sagen, ihr müsst euch auf jeden Fall vegan ernähren. Andere sagen, man braucht sein Fleisch, sonst kommt man nicht auf seine Nährstoffe.
Gibt es denn da keine Einigkeit mehr über diesen Ernährungskreis? Also da ist ja so, der größte Teil ist eben Getreideprodukte, Kartoffeln und Gemüse und Obst. Und dann kommen irgendwie kleinere Abschnitt Milchprodukte und dann Fleisch, Fisch und noch ein Tropfen Öl.
Dieser Ernährungskreis aus den 70er und 80er Jahren. Die Nährstoffgehalte, die sind berechnet worden, irgendwann mal auch in den 70er, 80er Jahren. Aber eine Bio-Paprika hat auch einen ganz anderen Nährstoffgehalt. Man kann es nicht vergleichen.
Zu den Gründen, auf Bio umzustellen, gehört unter anderem auch Gesundheit. Gerd Boll vom Bioland Hof Großholz zwischen der Eckernförder Bucht und der Schlei erzählt im Video von seinem 30-Hektar-Betrieb, den er auf Bio umstellte. Boll beschreibt im Video seinen ersten, sehr unangenehmen Eindruck vom Kontakt mit chemischen Hilfsmitteln. Der Landwirt beschreibt die Arbeitsweisen des ökologischen Anbaus und warum er auf dem Acker wieder Arbeitspferde einsetzt. Gesunder Boden, gesunde Pflanzen, gesunde Tiere und am Ende gesunde Menschen. Der Nährstoffgehalt einer Pflanze hängt aber nicht nur mit der Anbauweise zusammen, sondern auch mit der Sorte selbst. So können Farben auf bestimmte Nährstoffe hinweisen und Intensität der Farben auf den Nährstoffgehalt. Eine violette Karotte, die es gibt, es ist eine ältere Sorte, enthält Anthocyane. Für den Nährstoffgehalt spielt außerdem noch die Reife eine Rolle, ob die Pflanze voll ausreifen konnte oder nicht. Wenn sie früher geerntet werden muss, weil sie noch Transportwege vor sich hat, dann fehlt natürlich etwas. Und da sind wir wieder bei Slow Food statt Fast Food und bei der Stärkung regionaler Produktion, die es überhaupt ermöglicht, dass man erntefrische Produkte kaufen kann.
Ich glaube, der Großteil setzt noch auf diesen Ernährungskreis mit relativ viel Getreideprodukten, aber dann gibt es eben immer noch mal kleinere Strömungen und die Leute sagen, hey, mir bekommt es total gut, keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Andere sagen, ja, das sind die Luxusprobleme der westlichen Gesellschaft, weil die Personengruppen einfach auf ihre Nährstoffe kommen müssen. Die sind froh, wenn sie eine Schüssel Reis haben. Aber ich finde also eine ausgewogene Ernährung ganz wichtig, aber mit reduziertem Fleischkonsum global. Viehhaltung ist einfach eine große Fläche. Und die Futterpflanzen ja auch, und da gibt es auch Studien darüber, dass man quasi, wenn man die Tiere nicht halten würde und die Fläche bewirtschaften würde mit Produkten für die Ernährung des Menschen, dass man damit dann auch die Menschen ernähren könnte.
Gibt es bestimmte Zusatzstoffe, wo man sich besonders verhüten sollte?
Puh, da gibt es so einige. Also, ich meine, Geschmacksverstärker sind, glaube ich, irgendwie ein alter Hut. Zugesetzte Zuckerstoffe. Salz ist häufig viel zu viel drin. Und ganz viele müssen einfach nicht aufgeführt werden. Die sind einfach irgendwie in der Produktion mit drin, aber in so geringer Menge dann im Endprodukt enthalten, dass sie da nicht mit drin stehen. Weiterverarbeitete Stoffe, Konservierungsmittel kann man sich auch drüber streiten. Es gibt auch einen Glucose-Fructose-Sirup, der vielen zugesetzt wird, der auch vielen Nationen als Ausgangspunkt für die steigende Zahl der Diabetes-Erkrankungen mit herangezogen wird. Und bin ich wieder bei dem so unverarbeitet wie möglich.
und auch Zusatzstoffe dazu spielen. Es gibt Möglichkeiten, natürlich haltbar zu machen durch Fermentation.
Mit den Aromen ist das ebenfalls so eine Sache. Verbraucherschützer beklagen unter anderem Erdbeerjoghurts ohne Erdbeeren. Doch wie viele Erdbeeren braucht man für einen kräftigen Erdbeergeschmack? Stichwort Zeitdruck. Auch das moderne Brot steht unter Zeitdruck.
Und da muss man jetzt nicht irgendwie in sein Brot noch irgendwelche Enzyme reinhauen, weil man möchte, dass dieses Brot innerhalb von wenigen Stunden fertig gebackenes Brot ist. Man könnte halt einfach auch über 24 Stunden einen Sauerteig führen und man hat die Produkte da drin durch natürliche Fermentation, die Enzyme, die man sonst halt zugeben würde.
Sind denn viele dieser Zusatzstoffe dazu da, bestimmte Prozesse zu beschleunigen?
Im Brot ganz schnell, ja. Enzyme und Aromen quasi, die, wenn man jetzt das Sauerteig als Vergleich nimmt, die eben diesen Prozess ausnehmen, dass man von Teig direkt zu Brot überspringen. Mehlwasser, Enzyme, zack und gebacken und dann hat man halt, ist das Mehl einfach nicht verändert von seiner Zusammensetzung, wie es sonst passiert wäre durch eine Umwandlung durch Enzyme.
Und das sei mit ein Grund, warum viele Menschen Brot nicht vertragen. Und sie sagte auch etwas, das ich 2008 in der Aufnahme eines Vortrages über alte Apfelsorten ganz ähnlich hörte. Es gibt alte Apfelsorten, die von Allergikern vertragen werden. Der Vortrag war von Hans-Joachim Barnier. Er wurde von Coloradio Dresden in den Beitragstausch der Freien Radios gestellt. Er kann dort immer noch angehört werden. Stichwort Gluten.
Als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, 2013, über Glutenintoleranz, habe ich ganz am Ende meiner Recherche herausgefunden, dass jemand eben einen Rückstand im Pflanzenschutzmittel dafür anprangert, Glutenintoleranz, also dass es gar nicht mal eine Intoleranz gegenüber Gluten ist, sondern dass es eine Intoleranz gegenüber diesem Pflanzenschutzmittel ist und eine Reaktion darauf. Ich habe von ganz vielen Beispielen gehört von Menschen, die sagen, ich vertrage überhaupt kein Brot, überhaupt kein Weizen, die dann aber Dinkelbrot essen können, was vom Grunde her, was eben auch Gluten enthält, weil es mit dem Weizen ganz nah verwandt ist, was aber nicht so hochgezüchtet ist wie der Weizen. Der Weizen ist ja innerhalb von seiner Kulturgeschichte enorm einfach produktiver geworden und hochgezüchtet worden und ein Hochleistungsgetreide geworden. Es gibt natürlich zusätzlich auf jeden Fall Menschen, die nachgewiesenerweise eine Glutenintoleranz haben. Auch vom Arzt bestimmt. Ich glaube, es gibt halt einfach nur viel mehr Menschen, die sagen, ja, ich vertrage das nicht so gut und deswegen lasse ich es jetzt weg.
Dass du irgendwie Konditorin gelernt hast, ist das nicht so ein Widerspruch auch zum Studium Ökotrophologie oder zum Thema gesunde Ernährung und so?
Ich glaube, dass es einfach viel um Genuss geht und dass gute Ernährung, gesunde Ernährung auch mit Genuss zu tun hat und eine genussvolle Ernährung sein kann. Ich finde es total spannend, was es übrigens für Möglichkeiten gibt, halt gesünder zu backen. Wie kann ich mein Wissen aus dem Studium über gesunde Ernährung, über eine ausgewogene Ernährung und gute Anbaumethoden verbinden mit der Praxis, weil in der Konditorei ist das einfach, also da ist da noch keine wirkliche Schnittstelle. Manche versuchen da was, aber die meisten sind einfach viel zu sehr damit beschäftigt, ihr Tagesgeschäft am Laufen zu halten und irgendwie die Kohle ranzubekommen, okay, als dass sie sich jetzt noch damit auseinandersetzen können. Können wir unseren Zucker ersetzen? Können wir vielleicht alte Sorten in unseren Kuchenteig, können wir vielleicht einen Kammutkuchen backen anstatt einen Weizenkuchen?
Du bist ja jetzt bei einem Eishersteller, nochmal zu den Konditoreien, aber merken die den Sparzwang oder merken die auch dieses Wachse oder Weiche?
Auf jeden Fall. Mhm. Es gibt viele Bäckereien, die quasi den Sprung geschafft haben und sagen, wir machen hier gute Produkte, die sich quasi eine Good Practice irgendwie auf die Fahne geschrieben haben und die Leute wieder zurückkommen zu diesem guten Brot. Aber Brot ist halt noch mehr Grundnahrungsmittel, als es jetzt Kuchen ist.
Klar.
Und die Konditoreien, es gibt ein Konditoreien-Sterben auf jeden Fall, total. Viele versuchen halt erstmal irgendwie auf Convenience-Produkte umzusteigen oder haben nie quasi ohne Convenience-Produkte gearbeitet in der Konditorei. Da gibt es die Pudding-Kaltcremes und dann gibt es die Mehlmixe für Biskuit schnell fix und da kippst du Wasser dazu und hast die Garantie, dass es funktioniert. Wenn du dein Rezept machst, wie du es klassisch gelernt hast, dann musst du halt handwerklich viel besser drauf sein und musst Wissen haben. Ich meine, es gibt ein paar Beispiele von Konditoreien, die sich Gedanken machen über die Produkte, die sie herstellen, die gute Sachen machen und auch nicht aussterben.
Und Stichwort Arbeitsbedingungen und Mindestlohn?
Mindestlohn ist
Kannst
auch noch auf jeden
Fall
ein Punkt.
Kannst du von deinem Beruf leben, Lea?
Es ist schwierig, weil es ist einfach ein sehr, sehr anstrengender Beruf. körperlich sehr anstrengender Beruf und man verdient nicht wirklich viel. Also die Konditoreien sind auch, es ist nicht wirklich tariflich so ganz klar gelöst und wir haben unsere 45-Stunden-Wochen und wenn man die Ausbildung macht, ist man auch mit den 45 Stunden dabei und das habe ich bekommen im ersten Jahr. 350 Euro hatte ich raus. Und das ist noch viel gewesen im Vergleich zu meinen Mitschülern. Auch wenn man fertige Gesellen ist, fängt man an mit, naja, also ich glaube, das unterste ist irgendwie 900 Euro netto, was man rausbekommt bei einer 45-50-Stunden-Woche, weil Überstundenregelung gibt es auch selten. Und genau, es ist einfach ein Job, den man aus Leidenschaft macht, wenn man Bock drauf hat. Und, aber in den wenigsten Fällen wird es wirklich so honoriert und wird so, so bezahlt, wie es bezahlt werden könnte oder müsste. Aber die wenigsten Konsumenten zahlen auch irgendwie 5 Euro für ihr Stück Kuchen. Und sie sehen auch gar nicht, was da für eine Arbeit dahinter steckt in handwerklicher Lebensmittelproduktion.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber dann hast du es jetzt schon beantwortet.
Es ist ein Job, den man aus Leidenschaft macht. Ich mag diesen Job unglaublich gerne. Ich finde es toll. Ich würde gerne was an den Bedingungen ändern, weil ich auch sehe, was meine Kollegen, also nicht Kolleginnen, sondern meine Mitschülerinnen, die in anderen Bedingungen gelernt haben, wie die ausgenutzt wurden von ihren Chefs als Azubis, weil Azubis einfach die günstigsten Arbeitskräfte sind, die man so bekommen kann. Und da würde ich so gerne was dagegen machen, weil es kann einfach nicht sein, die Menschen so, die jungen Menschen so auszubrennen.
Was siehst du da für eine Möglichkeit? Musst du da selber ein Unternehmen für gründen oder musst du da politisch, was meinst, was siehst du da für Chancen, was dann zu ändern? Das sind ja wirklich erdrückende Zustände, die es auch in ganz vielen Branchen gibt. Eigentlich, ich würde fast sagen, es gibt keine Branche, wo es nicht so ist, ne?
Die Rechte von Azubis können auf jeden Fall auch gestärkt werden, beziehungsweise halt, dass die Azubis wissen, was sie für Rechte haben und ermutigt werden. Dann finde ich als Gesundheitsprävention im Unternehmen ein total spannendes Thema, dass wenigstens Physiotherapie mit drin ist oder so, dass man halt wirklich also einfach Arbeitsbedingungen schafft, die angenehmer sind, dass man nicht mehr so schwer hebt im Job oder dass auch einfach die Wünsche gehört werden, dass man seine Meinung kundtun kann und dass einfach diese Hierarchien abgeschafft werden, die momentan in Konditoreien, in der Küche, in der Bäckerei einfach herrschen. Dass man da oben den Meister hat, dann hat man die Gesellen und dann hat man die Azubis und der Azubi muss es ausbaden. Und es gibt ganz, ganz viele Betriebe, in denen es kein Gleichgewicht zwischen Mann und Frau, keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und eben einfach dieses ungleiche Verhältnis von den Mitarbeitenden. Das sollte möglich sein, das sollte drin sein, dass man an seinem Arbeitsplatz gerne arbeitet und sich wertgeschätzt fühlt. Das kann jeder Arbeitgeber schaffen, das sollte jeder Arbeitgeber schaffen und wenn ich dann irgendwie höre, wie manche Azubis behandelt werden, finde ich, sollte den Geschäftsführern die Erlaubnis entzogen werden, auszubilden. Es gibt eben, also in Deutschland wird ja relativ wenig Geld für Essen ausgegeben und es gibt andere Länder, da ist das viel mehr gewertschätzt, der Job an sich, der Job der Lebensmittelproduktion. In Frankreich zum Beispiel wird ja viel mehr Geld für Essen ausgegeben und da ist man, also da ist es wirklich cool, Koch zu sein. Da hoffe ich so ein bisschen auf Ernährungsschulen durch alle Bildungsschichten durch, um einfach auch bei den Kids anzufangen. Und da zu schulen, so, hey, das ist Brot und das hier ist ein Getreidekorn und das wächst auf dem Feld und irgendwie die Verbindung dahin zu schaffen, weil die für viele einfach fehlt.
Klimawandel, Hunger, Umweltschäden, die verarztet werden müssen. Haltet ihr das für lösbar? Das Ziel bei der Expo war ja, glaube ich, 2030.
Wenn die Politik mitziehen würde und die Großen mitziehen würde, die Agrarpolitik und die Industrie auch, mitziehen würde, dann kann man was verändern. Aber dann muss das auch das Ziel sein und der Wunsch sein von mehr Leuten. Es gibt wirtschaftliche Interessen, gegen die wir nicht ankämpfen können, die ohne uns bequatscht werden und beschlossen werden. Und ich würde hoffen einfach und mir wünschen, dass es irgendwie eine Veränderung gibt. Ich denke, es ist möglich, wenn wir einfach zusammen sind und zusammenarbeiten und unsere Wege schaffen dafür. Ich glaube, es gab einige, die halt wirklich mit diesem Gefühl von, hey, wir wissen wirklich nicht mehr weiter, da reingekommen sind zu der Veranstaltung. Und ich glaube, viele haben wirklich auch große Probleme und konnten das nicht wirklich lösen. Aber also ich kann dann jetzt nur von mir sprechen. Mich hat super motiviert, da zu sein und zu merken, hey, es gibt noch andere Leute, denen geht's genauso.
und man könnte sich zusammentun und kann gemeinsam Lösungen finden, weil die Probleme, wie ich ganz am Anfang ja schon gesagt habe, sind häufig die gleichen, nur mit anderen Strukturen. Vielleicht haben andere Nationen da schon was probiert und es hat geklappt und man kann das einfach übernehmen in seinem Land, ein bisschen anpassen. Und ich fand das super motivierend und inspirierend, sich auszutauschen und die Menschen kennenzulernen, eben auch Lebensmittel produzieren. Und wenn das den anderen Menschen auch so ging, die dort waren, dann hat das einfach total viel Energie gegeben, mit dem weiterzumachen, was man tut und nicht frustriert aufzugeben, wenn man gegen Wände rennt, sondern einfach zu sagen, wir schaffen das.
¿Qué pasó? ¡Gracias!